886 Radiothek.
Die trinken Kaffee, lese gute Seiten, schlechte Seiten, so wie man den Tag beginnt. Mal schlecht und mal schön, diese guten Seiten, schlechte Seiten, manchmal ganz ohne Sinn.
Der 886 Zeitungscheck.
Wir schauen zu ein paar Top-Themen des Tages, schauen uns die Schlagzeilen an und dann natürlich haben wir uns die Zeit genommen, um zu schauen, was steckt dahinter, was sind die Stories dazu. Die Zeit, die man in der Früh eben vielleicht nicht hat, wenn man gerade alles herrichtet, Kids gerade in die Schule gebracht, jetzt schnell in die Arbeit. Na, wir nehmen uns die Zeit für euch. Und schauen da zur WKStA, da gibt es eigentlich zwei Geschichten, die aktuell sind. Auf der einen Seite, ich nehme mal die beiden von ORF.at, aber steht auf vielen Seiten und Zeitungen, wohl bald Prozess gegen Kamersin in zwei Punkten. Die WKStA hat da ihre Ermittlungen jetzt abgeschlossen und die Bestandserhebungen sind quasi zu einem Ende gekommen und jetzt ist davon auszugehen, dass bald Strafanträge kommen. Ob es zu einem Prozess kommt oder aber auch zu einer Einstellung des Verfahrens, das obliegt jetzt der Oberstaatsanwaltschaft und dem Weisungsrat. Worum geht es da einmal? Es geht in einem Fall um die Frage von ungerechtfertigten Gehaltsfortzahlungen und im anderen Fall um unrechtmäßige Auftragsvergaben. Da wird, so viel kann man sehen, wettbewerbsbeschränkende Absprachen und schwerer Betrug vorgeworfen. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung auf jeden Fall. Und sie dürfte das auch mutmaßlich gemacht haben mit den ungerechtfertigten Gehaltsfortzahlungen. Also man bekommt 6 Monate noch Gehalt, nachdem man einen Ministerposten verlässt, aber darf dann in derzeit nicht zusätzlich verdienen und das hat so viel Kamersin schon gemacht und es wirkt eben so, als hätte sie das bewusst umgangen, weil sie ihrer Kollegin, der Meinungsforscherin Sabine Beinschab, bei dem Namen klingelt, ja, geschrieben hat, bitte noch nicht verrechnen, erst Ende Juni, ich darf nichts verdienen. Mhm. Kann man so klar davon ausgehen, sie hat sehr wohl gewusst, dass sie das nicht darf und das eben versucht hat, daran vorbei zu schleusen. Das ist der eine Part, dass sie da gearbeitet hat, obwohl sie nicht dürfte. Und auf der anderen Seite soll sie nach der politischen Karriere noch mit illegalen Preisabsprachen Aufträge vom Sportministerium sich verschafft haben. Da geht es um 3 Studien im Wert von rund 200.000 Euro, die sie da eben so instruiert haben soll und orchestriert haben soll, dass andere Unternehmen Scheinangebote gestellt haben, die teurer waren als ihre. Und dadurch hat sie sich den Zuschlag gesichert, also das eben der Vorwurf des Betrugs in dem Fall. Bei den beiden Geschichten eben mal die Ermittlungen jetzt soweit abgeschlossen, das heißt, da geht es jetzt weiter. Das ist aber noch alles gar nicht die große Inseraten-Affäre, wo es ja eigentlich um die große Geschichte geht, nämlich dass ja, auch hier gilt für alle, die jetzt erwähnen, die Unschuldsvermutung, dass ja mutmaßlich geschönte Umfragen in der Tageszeitung Österreich über das sogenannte Beinschab-Tool installiert worden sind und dafür eben auch Gelder geflossen sind und eben Umfragen und so weiter und so fort. Und da ist ja auch theoretisch Sebastian Kurz involviert gewesen oder zumindest ist es zugunsten von ihm gegangen. Mhm. Und die Geschichte ist ja, glaube ich, weitgehend bekannt. Wie gesagt, ich sage es genau mal sicher, jetzt aber Unschuldsvermutung. Und interessant eben, Sabine Beinschab hat ja den Kronzeugenstatus erhalten, was in Österreich sehr selten passiert, weil sie ihm umfassend gestanden hat und der Staatsanwaltschaft neue relevante Informationen geliefert hat.
Mitgeholfen quasi bei der Aufklärung.
Darf man also gespannt sein, was da eben noch geht, weil da laufen die Erhebungen und Ermittlungen in der Inseratenfähre noch. Also da sind wir
das
gespannt.
Ist die große
Brocken quasi. Ja, da schauen wir doch nochmal. Aber ich habe gesagt, WKStA, da gibt es 2 Aspekte, nämlich auch, steht in mehreren Zeitungen auch eben, ich nehme jetzt hier nochmal auch die ORF.at-Schlagzeile, Wien Energie, WKStA leitet Ermittlungen ein. Also die einen sind abgeschlossen, die anderen beginnen. Und zwar bei der Wien Energie, der Bericht der Kronenzeitung ist da am Mittwoch bestätigt worden. Die Staatsanwaltschaft hat nach mehreren Anzeigen einen begründeten Anfangsverdacht gesehen. So zumindest der Bericht, der dann auch gegenüber APA eben bestätigt worden ist und ermittelt wird, wegen grob fahrlässiger Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen. Das ist natürlich interessant. Es geht darum, Windenergie, eh klar, die großen Milliarden, die da quasi schnell gebraucht worden sind. Und da ist ja länger drüber geschrieben worden, haben die Spekulationen betrieben. Sprich das, was sie eigentlich nicht dürfen. Ja, nämlich mit Geld spekuliert und versucht da eben irgendwelche größeren Gewinne zu erzielen. Und eigentlich haben nicht alle, aber doch viele Experten, die sich das angeschaut haben in den letzten Wochen, irgendwie gemeint, wenn man sich das anschaut, das sind keine Spekulationen in dem Sinne, dass sie quasi jetzt irgendwie rechtsunkonform werden. Das sind halt marktübliche Vorgänge, mit diesen Futures zu handeln und Termingeschäfte abzuschließen. Das machen im Prinzip alle. Dann war immer die Frage, naja, wenn es alle machen, warum hat nur die Wienenergie das Problem? Ganz so einfach ist es noch nicht. Ganz klar ist es ja auch noch nicht. Da läuft ja noch ein Bericht und so weiter. Dass jetzt halt dann schon Anzeigen dazu kommen, alles anonyme Anzeigen, soweit man bisher weiß, ist natürlich interessant, weil die Frage ist, woher kommen die? Wer hat sich gedacht, da muss ich jetzt Anzeige erstatten? Da kann man nichts Fixes dazu sagen. Ich sage nur einfach einmal so, und das ist nur ein persönlicher Gedanke, ist auch nur eine Spekulation. Aber ich sage mal immer natürlich so, wie es auch politisch sehr schnell versucht worden ist, auszuschlachten, diese ganze Sache, und sehr schnell versucht worden ist, hier das Bild zu zeichnen, dass eben da spekuliert worden ist und das auch schnell auf die Stadt Wien gelenkt worden ist. Weiter sage ich es gar nicht. Ich darf man ja nicht sagen, weil das wäre von mir Spekulation, aber ich sage ja nur, den Gedanken kann ja jeder selber fertig führen.
Naja, sicher. Ja.
Die Frage ist eben, wer kommt da auf die Idee, jetzt diese Anzeige zu machen? Vor allem, weil man halt noch nichts weiß, aber jetzt ermittelt auf jeden Fall die Staatsanwaltschaft, die auch sagt, es hätte einen begründeten Anfangsverdacht, darf man ja auch nicht außer Acht lassen.
Na eben, ja. Von selbst passiert, also ohne Grund passiert sowas.
Ohne nichts ist es ja auch nicht. Ja. Gut. Schauen wir uns was anderem. Kohle für uns.
Ja.
Wenn man ihnen glauben darf, ganz, ganz viel.
Klingt zumindest so. Sehr, sehr viele Regierungen haben in der Vergangenheit versucht, sie abzuschaffen. Vor 50 Jahren ist das Thema das erste Mal aufgekommen und jetzt soll es soweit sein. Die kalte Progression soll in Österreich abgeschafft werden.
Typisch österreichisches Tempo, ne?
Ach du, passt schon. Ab 2023 soll das dann in Kraft treten und die Gesamtentlastung bis 2026 soll bei rund 20 Milliarden Euro liegen. Klingt jetzt nach sehr, sehr, sehr viel. Es gibt viele Artikel dazu. Der Kurier zum Beispiel schreibt, nach 50 Jahren endlich mehr netto im Geldbörserl, oder die Presse, was das Ende der kalten Progression bringt. Fangen wir nochmal von vorne an, weil es ja schon eher ein bisschen ein komplexeres Thema ist. Was ist die kalte Progression überhaupt? Es ist eine schleichende Steuererhöhung, so wird es bezeichnet, die entsteht, wenn die Löhne steigen, also wenn ihr mehr Geld verdient, aber die Steuertarifstufen nicht an die Inflation angepasst werden. Wenn man jetzt eine Gehaltserhöhung kriegt zum Beispiel, merkt man das aber nicht in dem Ausmaß, in dem man sich vorstellt, dass man es merken sollte, weil dann auch man auch automatisch in eine andere Steuerklasse fällt, ab einem gewissen Punkt natürlich, und so am Ende netto erst recht wieder weniger überbleibt als vorher. Die Abschaffung der kalten Progression wird von manchen auch als Inflationsschutz bezeichnet. Das ist, finde ich, auch eine gute Erklärung. Denn alles wird teurer, dem Staat bleibt natürlich mehr Geld. Und wenn dieser diesen Überschuss aber eben besser zurückgeben oder besser verteilen würde, eben indem wir zum Beispiel nicht so hohe Steuern zahlen müssen, würden wir nicht so heftig von der Inflation getroffen werden. So, ab dem kommenden Jahr werden jetzt eben die Sozialleistungen, du hast das eh schon gesagt, etliche Absetzbeträge und vor allem die Tarifstufen angepasst. Und da wird es jetzt spannend. Der WIFO hat jetzt im letzten Jahr eine Inflationsrate von 5,2% errechnet. Und das kann man jetzt so aufschlüsseln, diese 5,2%, dass 2/3 von diesem Wert, also 2/3 der kalten Progression für alle Tarifstufen, außer für die höchste, die fließen automatisch an die Steuerzahler zurück. Das ist diese automatische Rückzahlung, die man halt da einmal im Jahr kriegt. Aber da bleibt ja dann noch ein Drittel übrig. Und auch das muss der Finanzminister natürlich rückverteilen. Und das heißt jetzt, um die kalte Progression abzuschaffen, werden die untersten beiden Tarifgrenzen, Steuertarifgrenzen, im kommenden Jahr angehoben. Um 6,3% sogar, das ist eigentlich relativ viel. Bei höheren Jahreseinkommen steigen die Tarifstufen um 3,4-3,5%. Und so verschieben sich jetzt die Grenzen für den Einkommensanteil, zum Beispiel für die keine Steuer bezahlt werden müssen, das war bis jetzt 11.000 Bruttojahreseinkommen, verschiebt sich jetzt auf 11.693 Euro. Ist schon ein Unterschied. Oder zum Beispiel die nächste Stufe, ich glaube, das wird einige betreffen, die zweite Tarifgrenze, von 18.000 auf 19.134 Euro angehoben. Also mehr als ein Tausender höher. Ja? Und bis zu diesem Jahreseinkommen beträgt der Steuersatz dann 20%. Also ihr seht, das Ziel jetzt soll sein, oder der Plan soll sein, selbst wenn man dann eine Gehaltserhöhung bekommt, gibt es einen größeren Spielraum, bis man in die nächste Tarifstufe fällt und mehr Steuern zahlen muss.
Von der Idee her gut, prinzipiell, wird auch von vielen eigentlich gelobt, sagen auch einige, ja, man kann ja auch einmal sagen, wenn die Regierung was gut macht, man muss halt alles kritisieren.
Absolut.
Ein bisschen Kritik gibt es über das Drittel, das dann noch verteilt werden soll, aber ja, wenn es so eingesetzt wird wie jetzt, sagen einige, dass es halt dann denen, die am wenigsten haben, am ehesten zugute kommt, dann ist es auch gar nicht so schlecht, dass da noch ein bisschen ein Spielraum ist, um es quasi zu steuern. Die Opposition regt sich natürlich immer auf und sagt, ja, das ist von Gnaden der Regierung. Ja, das kann man differenziert sehen, glaube ich, aber prinzipiell einmal, dass ein Schritt endlich geschafft wird, die kalte Progression abzuschaffen.
Also Also, das kann keiner was wirklich Negatives dagegen sagen, auch, oder? Das da ist halt so dieses klassische Opposition, glaub, man muss irgendwas sagen.
Aufregen, ja, aber grundsätzlich, glaube ich, ist das wirklich was, wo man sich einig sein kann.
Kleiner Funfact, den ich schon nicht so unrelevant finde, es könnte die nächste Regierung dieses Modell auch wieder abschaffen, wenn sie das will. Denn die Abschaffung der kalten Progression wird jetzt nicht in den Verfassungsrang gehoben, also steht es nicht in der Verfassung. Dafür hätte es längere Verhandlungen gebraucht, hat Bundeskanzler Karl Nehammer gemeint, weil dafür braucht es ja immer eine Zweidrittelmehrheit. Das wurde jetzt quasi schnell entschieden, was ja aber auch gut ist, so haben wir halt schneller was davon. Aber ja, also das steht jetzt nicht in der Verfassung. Daran könnte sogar wieder gerüttelt werden.
Ja, na, da bin ich gespannt, welche Regierung sich da drüber wagt und das wieder abschafft.
Ja,
die würde halt nicht mehr wieder gewählt werden, aber gut. Anderes Thema noch, wenn wir gerade bei der Arbeit sind. Standard schreibt da zum Beispiel, viele Firmen können wegen Personalmangels nicht mehr normal wirtschaften. Und ich glaube, das ist doch inzwischen eh schon jedem aufgefallen. 30% der Dienstleister, 20% der Industriebetriebe tun sich schwer, ihre Tätigkeiten richtig auszufüllen, weil offene Stellen nicht besetzt sind. Egal ob Handel, Gastronomie, Handwerksbetriebe, wo auch immer. Es gibt viele Branchen, wo einfach gerade händeringend Mitarbeiterinnen gesucht werden,
ja,
und die einfach niemanden finden. Es gibt mehrere Gründe, wie da geschrieben wird. Das könnte einerseits sein, ist es auch die Mobilitätsbereitschaft. 15% der Arbeitslosen könnten relativ schnell woanders einen Job bekommen, in einem anderen Bundesland. Aber in Österreich ist halt die Mobilitätsbereitschaft nicht sehr hoch, muss man dazu sagen. Und auf der anderen Seite ist es teilweise auch, dass eben sehr wenig Junge nachkommen. Also unsere Altersdemografie verschiebt sich einfach, immer mehr. Und es kommen halt wenige Junge nach. Und was in dem Artikel jetzt nicht dezidiert so drinnen steht, aber was ich glaube, was einigen schon aufgefallen ist, dass sich auch ein bisschen die Prioritäten verschoben haben, gerade auch bei jüngeren Arbeitnehmern, Arbeitnehmerinnen, die halt dann teilweise einfach sagen, da gibt es andere Studien noch dazu, naja, also wenn ich 40 Stunden hacke und voll reinbutter, komme ich ja trotzdem nicht auf ein Gehalt in den nächsten 15 Jahren, wo ich mir wirklich was aufbauen kann, weil so wie es die Elterngeneration oder vielleicht Großelterngeneration hatte mit einem normalen 40-Stunden-Job, sich Haus, Eigentumswohnung, Auto, zweimal Urlaub zu leisten, das gibt's ja kaum mehr.
Ja.
Sogar mit einer Ausbildung noch dazu, also auch da trotzdem. Das heißt, da ist dieser ein bisschen so ein Shift in den Prioritäten zu sagen, na gut, also wenn die Perspektive so und so ist, dass ich mir nichts aufbauen kann, wohne ich halt länger daheim, hackel halt nur 20, 30 Stunden. Ein bisschen entspannter, ein bisschen lockerer.
Schau lieber auf die Psyche. Work-Life-Balance hat sich ja erst in den letzten Jahren da so groß etabliert. Ist ein großer Punkt, wenn man mit jungen Leuten spricht, was ihnen wichtig ist bei der Jobsuche.
Und man merkt es auch, wenn man mit Leuten spricht, in der Gastronomie zum Beispiel, da kenne ich einige, die halt dann mit Vorstellungsgesprächen erzählen, da ist einfach ein ganz großes Thema. Ja? Ich hackle den ganzen Sommer durch. Also außer da bin ich 2 Wochen weg und im Juli und im August auch 3 Wochen. Aber sonst hackle ich den kompletten Einsatz, nur freitags eher nicht. Also ich will da gar nicht jetzt irgendwie bashen und sagen, auf die Jugend losgehen, sondern einfach sagen, da haben sich die Prioritäten verschoben. Auch über die Pandemie hinweg zu sagen, okay, was will ich wirklich? Was ist mir wichtig? Und das ist natürlich eine schwierige Situation.
Kann man sich nicht verallgemeinern, aber es zeigt sich ein Trend, sagen wir es so.
Der Trend, glaube ich, ist abzusehen. Und ich glaube, das kriegen auch ganz, ganz viele mit. Naja, schauen wir, wie das in den nächsten Jahren sich weiterentwickelt. Zeitungscheck, wie immer alle Folgen nachzuhören auf Radio 886.at und natürlich immer dort, wo es Podcasts gibt.
Die 886 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf Radio 886.at. 886!